Ich begrüße euch auch an diesem Abend und ich freue mich unglaublich, hier wieder mit euch sein zu dürfen. Und ich würde gerne zu Beginn auch noch mal beten und ihr könnt einfach die Köpfe dazu neigen. Wir wollen das Ganze dem Herrn anbefehlen, so wie Lukas es auch schon eben gesagt hat. Unser großer Gott, du bist so groß, dass wir dich nicht verstehen. Und dennoch kommst du in deiner Größe uns Menschen nah an deinem Sohn Jesus Christus und offenbarst dich uns, zeigst, wer du bist, zeigst, wie du bist. Ja, wenn wir deinen Sohn Jesus sehen, sehen wir dich, Vater. Er ist das vollkommene Abbild. Und wir staunen darüber. Wir staunen darüber, was wir in deinem Sohn sehen, wie groß und herrlich und gewaltig und liebevoll du bist. Und wir danken dir dafür, dass dein Geist es ist, der uns das auftut, der uns das zeigt, der neues Leben in uns weckt und uns befähigt, ein Leben zu leben, das anders ist, das einen Unterschied macht. Danke dafür und danke für dein gutes Wort. Danke dafür, dass du jetzt auch zu uns reden willst. Und ich flehe dich an, hilf mir. Hilf mir, dein Wort zu predigen, wie es dir entspricht. Gib Worte zu reden und gib Ohren zu hören. Und lass das, was wir heute uns anschauen, unsere Herzen doch nicht unberührt. Lass das auch langfristig anhaltende Veränderungen bei uns bewirken. Amen. Wir wollen uns zunächst einleitend die Apostelgeschichte aus zwei Perspektiven anschauen, einmal die göttliche und einmal die menschliche. Menschlich gesehen könnten wir über die Apostelgeschichte sagen, die Apostelgeschichte, sie beschreibt uns eine Geschichte, die auf der einen Seite voller Herrlichkeit ist und auf der anderen Seite voller Grausamkeit, voller Herzlichkeit und voller Herzeleid, voller Liebe und dann auf der anderen Seite Lieblosigkeit, die diesen, die lieben, entgegengebracht wird. Wir sehen dort Menschen, die voll Mutes sind und gleichzeitig Bedrängnis erleben, die voller Hoffnung sind in andauernder Verfolgung, in andauernder Bedrängnis. Also das erlebten die Menschen in diesem Spannungsfeld, könnte man sagen. Auf der einen Seite tun sie das und auf der anderen Seite erfahren sie dies. Und wie konnte das sein, dass sie in all diesem durchhalten? Wir sehen, das, was sie durchhalten gelassen hat, war, sie waren getrieben von einer Kraft. Sie waren begeistert von einer Botschaft, überwunden von einer Wahrheit und entzündet von einer Hoffnung, nämlich der Hoffnung des Evangeliums. Der Hoffnung Jesu Christi. Menschen, die von dieser Botschaft redeten und nicht schweigen konnten. Und aus Gottes Perspektive, einmal abgesehen von den Menschen, sehen wir Folgendes. Wir sehen die Geschichte des dreieinigen Gottes, der seine Kraft in der Predigt des Evangeliums und dem Wirken der Apostel durch seinen Heiligen Geist offenbart, der das zur Schau stellt, was er für eine große Kraft hat durch eine einfache Predigt. Und dieses Evangelium, wie gesagt, das wird von dem Heiligen Geist angefeuert, so könnte man es sagen. Er ist die treibende Kraft in der Mission. Er ist derjenige, der dahinter steckt. Wenn Menschen durchhalten, trotz Verfolgung, wenn Menschen weitermachen, trotz allen Anfeindungen. Wir sehen aus Gottes Perspektive, dass hier eine Botschaft ist, die sich den Weg bahnt. Und zwar den Weg durch Jerusalem, durch Galiläa, über die Grenzen des alten Orients hinaus und bis zum Ende der Welt, unaufhaltsam. Das zeigt uns die Apostelgeschichte. Und wenn ich euch das so vor Augen führe, dann stellt sich dem einen vielleicht die Frage, okay, diese Geschichte, sie klingt echt abgefahren. Also wie soll das sein, dass eine Botschaft von einer Person so weite Reichweite hat? Wie soll das so weit hinausgehen? Und wer ist überhaupt für so etwas in der Lage, wer ist fähig, in diesen Umständen, die wir eben kurz uns angeschaut haben, durchzuhalten? Ja, du hast da was vom Heiligen Geist gesprochen, aber hey, wir sind auch Menschen und wir können das erstmal runterhalten, so klein halten. Wie soll das geschehen? Wer ist fähig, diese Aufgabe zu bewerkstelligen? Die Jünger doch nicht, oder? Also die Jünger, sie waren doch, wir könnten sagen, Loser. Die Jünger, die waren mit Jesus 3 Jahre unterwegs und dann im Garten Gethsemane verleugnen sie Jesus. Dann, da bei der Kreuzigung, da wissen wir nicht, ob sie dabei waren. Und sie waren traurig und zerschlagen, sie verkrochen sich, als Jesus dann tot war und wussten nicht ein noch aus. Und als das Ganze so aussichtslos schien, was machen sie da? Sie verziehen sich und gehen dann ihren gewohnten Beruf nach. Wo ist Power? Wo ist Kraft? Wo ist da Veränderung? Wir sehen nur Einschüchterung bei diesen. Aber genau diesen Männern begegnet der auferstandene Jesus. Genau diese hat Jesus ja berufen. Genau diese hat Jesus eigentlich auf diese Zeit vorbereitet. Und in ihrer Schwachheit begegnet er ihnen und belehrt sie erneut. Und wir werden uns heute ganz viel mit dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte beschäftigen. Und ich bitte euch, einmal dahin zu gehen. Jesus, er hat sie berufen. Und Jesus, er greift sie wieder auf nach ihrem Fall, nach ihrem Versagen. Er lässt sie nicht dort, wo sie sind, sondern er verfolgt das Ziel, das er von Anfang an mit ihnen hat. Er lässt sie nicht beiseite liegen. Und wir lesen die ersten 5 Verse zunächst. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat, zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er Aposteln, die er sich auserwählt hat, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hatte er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge des Reiches und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. In diesen 5 Versen zeigt Jesus uns unter anderem, warum er sich nochmal 40 Tagen den Jüngern zugewandt hat. Die Jünger brauchten Zuspruch, sie brauchten Unterweisung, sie brauchten Belehrung. Und das tat er. Er zeigte sich ihnen, hier sind meine Hände mit durchbohrt, meine Seite. Und ich bin auferstanden, ich lebe tatsächlich. Ich bin nicht im Grab geblieben. Ihr könnt euch vergewissern, dass ich es bin. Und nicht nur das tat er, sondern er zeigte ihnen auch, schaut mal ins Alte Testament und erinnert euch an das, was ich auch schon euch beigebracht habe. Das Reich Gottes, das Reich Christi, das habe ich euch schon alles erklärt. Er belehrte sie über diese Dinge und eine Sache will ich vorweggeben. Reformation oder Veränderung geschieht auf der Grundlage von Belehrung. Jesus belehrt sie und dann sagt er ihnen, hier ist die Lehre und hier ist der Heilige Geist. So viel verrate ich bis hierhin, bis wir zum Heiligen Geist kommen. Also er belehrt sie. Und was sind die Dinge, die er ihnen mitgeteilt hat? Diejenigen, die mit dem Reich Gottes oder dem Reich Christi vertraut sind, die wissen, ey, das Matthäus-Evangelium und das Lukas-Evangelium, die sprechen sehr viel über diese Thematik. Und was war der Inhalt von dieser Thematik, von diesem Reich Gottes? Das klingt ja so abstrakt, aber dieses Reich Gottes hatte eine Botschaft und diese Botschaft war das Evangelium. Die gute Nachricht, dass der König gekommen war unter sein Volk, um es zu retten von ihren Sünden, um es zu befreien aus der Sklaverei der Sünder, aus der Macht der Sünder und sie zu befähigen, ein Leben zu leben, das anders ist. Er predigte ihnen das Wesen des Reiches Gottes. Und zwar, es ist ein Reich des Herzens und nicht des Buchstabens, wo er ihnen dargestellt hat, Leute, das Evangelium und der Glaube, sie sind nicht tot, sie sind nicht so altbacken, so nach dem Buchstaben einfach, ich tue dies und jenes und mache einfach nur irgendwas Gesetzmäßiges. Nein, es kommt aus dem Herzen heraus. Das ist das Wesen des Reiches, echte Frömmigkeit, echte Liebe zu Gott, die aus dem Herzen entspringt. Aber er hat auch dargestellt, wer sind die Bürger des Reiches, also die Bewohner dieses Reiches. Also was charakterisiert denjenigen, der mit Jesus unterwegs ist, der an Jesus Anteil hat, was ist sein Wesen? All das zeigt er in der Thematik, wer sind die Bürger des Reiches, und er macht auch dadurch deutlich, wer ist nicht in meinem Reich. Und dann zeigt er auch die Gesetze des Reiches, welche Maßstäbe gelten, wenn jemand mir nachfolgt. Was sind die Gesetze in meinem Reich? Das alles sehen wir in den zwei Evangelien. Und sie, die Jünger, sollten dieses Evangelium predigen. Sie waren dazu berufen, es zu verkündigen und in die ganze Welt hinauszubringen. Er wollte mit ihnen Geschichte schreiben. Er will auch mit dir Geschichte schreiben. Und eines möchte ich hier vorweggeben, so ein Spoiler quasi. Das war die Mission. Predigt das Evangelium allen. Und ich kann euch sagen, Spoiler Alert, so wie man es nennt, er hat es geschafft. Er hat es tatsächlich geschafft. Wir sehen in den ersten 5 Versen diejenigen, die berufen worden sind, das Evangelium zu predigen. Weicheier, könnte man sagen, Flaschen, Nichtsnütze, Feiglinge, die Jesus befähigt. Und dann geht mal zum letzten Kapitel, zum letzten Vers in der Apostelgeschichte, 28, 31. Was finden wir da? Es beginnt mit, geht hin, predigt das Reich Gottes, und es endet 28, 31 mit dem größten Feind des Reiches, mit dem Verfolger Jesu, der jetzt sein Freund geworden ist, der jetzt sein Bürger dieses Reiches geworden ist, Paulus. Und dort heißt es, er predigte das Reich Gottes und lehrte. Mit aller Freimütigkeit oder mit allem Mut, könnte man sagen, ungehindert die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen. Jesus sagt, macht es. Er beruft sie zu einer Mission, die eigentlich viel zu groß für sie ist. Und Apostelgeschichte endet mit, sie haben es gemacht. Sie haben es vollbracht, könnte man sagen. Sie haben gepredigt wie die Weltmeister. Sie haben die Mission Gottes erfüllt. Aber wie kam es dazu? Was bewegte die Männer, dieses zu tun? Und hier kommen wir jetzt zu dem Thema des heutigen Abends. Hoffnung, die bewegt. Diese Geschichte, sie findet ihren Ursprung, wie gesagt, in Apostelgeschichte 1. Und jetzt möchten wir uns dem Predigttext zuwenden. Hört das unfehlbare und ewige Wort des lebendigen Gottes. Ab Vers 6. Sieh nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, versteht ihr und seht hinauf zum Himmel. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Wir wollen uns anhand von 3 Punkten diesen Text anschauen. Erstens, falsche Hoffnung. Im ersten Teil wird es um falsche Hoffnung gehen. Im zweiten Teil, gegenwärtige Hoffnung. Im dritten Teil zukünftige Hoffnung. Erstens falsche Hoffnung, zweitens gegenwärtige Hoffnung, drittens zukünftige Hoffnung. Wir kommen zum ersten Punkt, die falsche Hoffnung. Diese große Geschichte, die Jesus mit ihnen schreiben wollte, das war den Jüngern nicht ganz schlüssig. Wovon redet Jesus? Hä? Was meint er? Sie waren in Irrtümern verhaftet. Sie hatten falsche Vorstellungen. Ihr Horizont musste erweitert werden. Und schaut einmal den Vers 6 an. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Also die Jünger, sie fragten, aufgrund der Worte, die wir in Vers 5 lesen. Und was lesen wir in Vers 5? Jesus redet, in dieser Zeit und in nun nicht mehr vielen Tagen wird dies und jenes geschehen. Also es klingt zum Greifen nah, was jetzt kommen soll. Aber das, woran die Jünger denken, war was ganz anderes, woran Jesus gedacht hat. Sie waren in diesem Denken eingeschränkt, ey, der Messias, Jesus, er hat sich doch als dieser bestätigt durch seine Auferstehung und durch seine Predigt und durch seine Wunder. Er hat sich doch beglaubigt. Und das Alte Testament sagt doch, der Messias wird kommen und er wird sein Reich aufrichten. Und ich möchte auf ein Wort hier kurz euren Fokus legen, was in ihrem Denken falsch war. Das Reich wiederher oder wiederherstellen, stellst du wieder her. Sie hatten dieses Denken, wenn der Messias kommt, dann wird das davidische Königreich, also das unter David war, wieder aufblühen. Oh, wenn der Messias kommt, ne? Dann wird er mit den Römern kurzen Prozess machen. Dann wird er finanzielle und politische Sicherheit bringen. Dann wird er uns zu Sicherheit und Frieden und zur Ruhe bringen. Und wir werden die Nation sein, auf die alle schauen. Das war das klassische Denken. Und es war auch nicht ganz abwegig. Also die Hoffnung auf Wiederherstellung war einfach tief in den Prophezeiungen über die Zukunft Israels verankert. Und die Apostel erwarteten dementsprechend das auch in gewisser Art und Weise. Aber Jesus wollte ihnen deutlich machen, ich bin nicht gekommen, wiederherzustellen. Ich bin gekommen, um was Neues aufzurichten. Mein Reich, das Reich Christi. Deswegen bin ich gekommen. Und was war vor allem ihr Problem auch? Ihr Denken war beschränkt auf Israel allein. Ja, es gab diese Stellen, über die es heißt, in Jesaja und in anderen Stellen, dass Gott sich der Nation annehmen wird. Dass Gott die Völker sammeln wird. Dass Nationen, dass Heiden gerettet werden. Und im Laufe der Geschichte hat Israel dieses Denken und diese Stellen mehr und mehr verdrängt, könnte man sagen. Wir sind das auserwählte Volk Gottes und die Heiden und Nationen sind Feinde Gottes. Sie hatten ein beschränktes Denken. Und Jesus, er ist anders. Also die Jünger erwarteten dies. Sie hatten falsche Vorstellungen, falsche Denkweisen, falsche Hoffnungen. Und ich möchte dich mit drei Fragen herausfordern, dich einmal zu hinterfragen. Ist es nicht so, dass wir dazu neigen, uns an dem festzuhalten, was uns beigebracht wurde? Vielleicht von klein auf, vielleicht in einer alten Gemeinde, vielleicht durch Eltern oder andere, dass etwas Falsches beigebracht worden ist. Wisst ihr, die Jünger, sie lebten ja eine ganze Weile, wurden unterrichtet in der jüdischen Schule und hatten dementsprechend auch so ein Verständnis. Und wie schwer ist es, so etwas abzubauen, so etwas abzulegen? Jesus hat 3 Jahre an ihnen gearbeitet, sie herausgefordert in ihrem Denken. Die Jünger brauchten eine lange Zeit, um das zu verstehen, dass das Reich Christi geistlich war. Und wir neigen dem häufig, also wir ähneln dem sehr häufig mit unseren Vorstellungen. Ist es nicht so, dass wir aber auch dazu neigen, die Schrift misszuverstehen und die Schrift gemäß unseren eigenen Plänen und Wünschen zu erklären, wohingegen wir eigentlich unsere Pläne durch die Schrift bilden sollten? Und das trifft Themen wie unsere Gesundheit. Im christlichen Spektrum, also in der christlichen Geschichte, war es häufig so, dass da Christen waren und gesagt haben, ja, ey, die Bibel sagt doch, ich muss gesund sein. Ich muss immer gesund sein. Wie kann es denn sein, dass man krank wird? Geht doch nicht. Das wünschst du dir vielleicht, aber die Bibel lehrt sowas nicht, dass du immer gesund sein wirst. Die Bibel sagt, du wirst eines Tages ohne Tränen, ohne Krankheit, ohne alles sein. Was die Bibel dir zu Leid und Krankheit sagt, ist, dass dein Herr gegenwärtig ist in deinem Leid und dir beisteht. Aber nicht, dass dieses aufhört. Und in unserer Zeit kommt es immer mehr dazu, dass die Sexualität umgedeutet wird. Und zwar, ey, ganz ehrlich, wir sind doch auf dem Weg zur Ehe. Warum müssen wir bis zur Ehe warten, bis wir Sex haben? Geht doch nicht. Also warum sollen wir so lange warten? Wir wissen doch, wir haben uns einander versprochen. Können wir doch einfach machen. Und wo steht überhaupt in der Bibel Ehe? Und wo steht es, ne, mit Sexualität in der Ehe? Und man fängt an, nach eigenen Vorstellungen die Schrift auszulegen, anstatt von der Schrift sich prägen zu lassen. Ich brauche einen guten Job, eine gesicherte finanzielle Situation. Das hat Gott auch gesagt, da im Alten Testament. Ich werde reich sein, wenn ich ihm vertraue. Abraham hat auch so viel gehabt. Und vieles mehr. Vieles mehr ist in unserer christlichen Welt verkehrt. Und das liegt daran, dass wir auch den Jüngern hieran ähneln. Es ist doch verständlich. Also, wenn ich einer von den Jüngern wäre und ihr euch erinnert, wie die Jünger darüber diskutiert haben, wer denn der Größte im Reich sein wird. Also, die haben schon verstanden, ey, wir werden eine große, eine hohe Position in Zukunft haben und ich will die Beste haben. Ich will das Beste, was dabei für mich rumspringt. Und noch durch Leid zu gehen und so, nee, darauf kann ich verzichten. Also, das können wir auch irgendwie anders machen. Und ja, die Bibel hat auch ein paar Stellen, die dazu passen. Wie ist es bei dir? Kommt es bei dir auch manchmal vor? Oder ist es nicht so, dass wir auch dazu neigen, mit Gunst und Liebe nur unseren eigenen Leuten gegenüber entgegenzukommen? Also sei es ungläubig oder gläubig erstmal, also den Freunden, den Verwandten, den engeren Kontakten. Aber die ganzen anderen um uns übersehen wir. Die Jünger, sie hatten nur ihr Volk vor Augen. Nur ihresgleichen. Aber sie hatten keine Augen für den Nächsten, für den Heiden, für die Römer, die in ihrem Land waren, die sie täglich umgaben. Für die hatten sie keine Augen. Wie ist es bei dir? Hast du Augen für deinen Nächsten? Wisst ihr, das sind alles Dinge, worin wir uns irren, wenn die bei uns vorhanden sind, wenn wir Schrift auslegen, wie wir wollen, oder wenn wir die Erziehung, die wir genossen haben, einfach auf uns sitzen lassen und diese auch nicht angehen oder uns nicht belehren lassen, korrigieren lassen. Falsche Hoffnungen, die uns Menschen prägen, uns ausmachen. Jesus hatte halt was ganz anderes im Sinn. Er hatte nicht das vor Augen, was die Jünger im Sinne hatten. Aber bevor er ihnen ihren Plan offenbart, zeigt er ihnen erstmal, dass etwas mit ihrer Frage, oder beantwortet erstmal ihre Frage. Er sagt in Vers 7, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Ja, ihr habt falsche Hoffnung, aber ich werde trotzdem auf eure Frage eingehen. That's not your business. Das ist nicht euer Auftrag, das zu wissen. Für euch gilt was anderes. Wisst ihr, auch in unserer Zeit gibt es immer wieder, auch in Corona hat sich das immer wieder ergeben, Jesus kommt dann und dann wieder. Oder dann und dann wird dies und jenes geschehen. Puh. Also ich weiß nicht, was du nicht verstanden hast. Also es ist nicht deine Aufgabe, also bist du Gott? Dann sag mir auch bitte meine Zukunft voraus. Nein, unsere Aufgabe ist es nicht zu spekulieren oder alles Mögliche zu deuten. Darum geht's nicht. Wisst ihr, Jesus macht so deutlich, Leute, da ist Gott auf dem Thron, wie wir es gesungen haben und Lukas auch gesagt hat. Und der sitzt im Regiment und der schaltet und waltet nach seinen Plänen, zu seinen Zeiten. Für dich und mich gilt was anderes. Uns Menschen ist die Zukunft weder offenbar bzw. bekannt noch zugänglich, Gott schon. Und wisst ihr, nachdem Jesus ihren falschen Erwartungen jetzt und ihren Hoffnungen einen Dämpfer so leicht verpasst hat, verheißt er ihnen aber etwas für die Gegenwart. Er sagt ihnen, ey, wisst ihr, ich lasse euch jetzt nicht wegen eurer Frage einfach links liegen. Ich habe euch doch jetzt 40 Tage belehrt und jetzt soll es weitergehen mit euch. Ich gebe euch etwas für die Gegenwart, etwas für das Hier und Jetzt, etwas für das, was ihr erfahren könnt. Right now. So gleich, hier, jetzt, sofort. Und so kommen wir zu dem zweiten Punkt, zum Gipfel des Textes. Hoffnung, die bewegt, gegenwärtige Hoffnung. Vers 8. Hier werden wir jetzt die meiste Zeit verbringen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Gegenwärtige Hoffnung. Was umfasst diese gegenwärtige Hoffnung? Zwei Dinge. Einmal erstens eine Person, die kommt und mit ihr kommt Kraft. Und zweitens die Auswirkungen dieser Person oder dieser Kraft. Zunächst zu der Person, die kommt und mit ihr die Kraft. Jesus kündigt ihnen an, dass der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit, kommt. Zu ihnen kommen wir. Wisst ihr, der dreieinige Gott verheißt hier die dritte Person der Dreieinigkeit. Und ihr Lieben, an dieser Stelle kann ich nicht anders, als mit euch in diesem Kapitel kurz einmal durchzugehen und aufzuzeigen, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben. Vers 2. Über wen ist dort die Rede? Über den Heiligen Geist. Vers 3. Auch wenn Jesus ganze Zeit redet, wird es da sehr deutlich. Vers 3. Es geht um Jesus. Jesus ist der dort ziemlich stark erwähnt wird. Vers 4. Der Vater. Vers 5. Der Heilige Geist. Vers 6. Jesus. Vers 7. Der Vater. Vers 8. Der Heilige Geist. Wir glauben an einen dreieinigen Gott, wie wir es vorher gesungen haben. Preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist eins auf dem Thron. Das ist unser Gott, der dreieinige Gott. Und man könnte es auch so sagen, um im Bilde der Dreieinigkeit zu bleiben, wisst ihr, im Alten Testament, da scheint es eher so zu sein, dass der Vater der Agierende ist, der Handelnde ist, der eher so im Fokus steht. Und dann kommen die Evangelien und Jesus tritt auf den Plan. Und da wird er in seinem Handeln sehr deutlich, sehr greifbar. Und hier beginnt Jesus, die Geschichte des Heiligen Geistes einzuläuten. Die Apostelgeschichte, so sagt man auch, ist die Geschichte des Heiligen Geistes. Das ist unser Gott, ein dreieiniger Gott. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das ist sein Wesen. Das ist das, was ihn ausmacht. Und wisst ihr, Jesus sagt, der Heilige Geist kommt, so wie ich es euch schon längst gesagt habe. In Johannes 14, Vers 16 heißt es, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Johannes 14, Vers 26. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Das hat Jesus schon vorher angekündigt. Und jetzt betont er das nochmal. Ich stehe zu dem, was ich sage. Der Geist Gottes, er wird kommen, und zwar mit Kraft, mit großer Kraft. Wisst ihr, und das ist etwas, was wir häufig vergessen, dass der Heilige Geist mächtig ist, dass da richtig Power hinter ist, dass er verändernde Kraft hat. Wisst ihr, wir verstecken uns häufig dahinter, oder wir nehmen es, könnte man so an, einfach so leicht. Ja, der Heilige Geist, da sagt doch Römer 8, 26, er nimmt sich unserer Schwachheit an. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist verwendet sich mit unaussprechlichen Seufzern. Ach, für mich verwendet er sich. In meiner Schwachheit ist er da. Oder in Römer 8, 16, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Mir bezeugt der Geist, dass ich ein Kind Gottes bin, und das beruhigt mich und das ist schön. Vielleicht begnügen wir uns sogar damit, dass er uns, wie wir eben gelesen haben, belehrt und in alle Wahrheit leitet, Johannes 14 und 16. Und wir verstecken uns in gewisser Art und Weise dahinter. Wisst ihr, all das, was ich gerade gesagt habe, das ist nicht verkehrt und da sind tiefe geistliche Wahrheiten. Aber was ich damit deutlich machen wollte, all das, was ich eben gesagt habe, es betrifft nur dich und den Heiligen Geist, du und der Heilige Geist, er und du, so in deinem Mikrokosmos, in deiner eigenen Welt. Aber dass der Heilige Geist in deinem Leben, in deinem Alltag etwas verändern soll oder verändert, dass er dich hinaustreibt zu den Menschen, das ist ein bisschen zu viel. Wir verstecken uns regelrecht dahinter. Dass, ja, der Heilige Geist, der ist da irgendwie und der macht da ein bisschen was. Nein, wir brauchen den Heiligen Geist. Überlegt einmal, was das für ein Heiliger Geist ist. Das ist Gott. Bei Matthäus Kapitel 1, da lesen wir, wo Maria Jesus empfängt. Wo nichts ist, wo kein Mann irgendwie was hinzugetan hat, wie er aus dem Nichts einen Samen schafft, den Samen Jesu. Schöpferisch, kreativ, mächtig. Aus dem Nichts schafft er. Und hört euch mal an, was passiert, wenn jemand zum Glauben kommt. Johannes Kapitel 3, 5 und 6. Jesus antwortete zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wisst ihr, da ist der Heilige Geist übernatürlich und bahnbrechend in dir und mir am Werk gewesen, als wir zum Glauben kamen. Er hat uns hineingeboren in die Familie Gottes. Wir können das nicht selber. Wir können uns nicht hineinbringen in die Familie Gottes, hineingebären in eine Familie. Keiner von uns hat sich das ausgesucht, Teil unserer Familie zu sein oder auf diese Welt zu kommen. Aber der Heilige Geist, er war am Wirken, kraftvoll, als er dich und mich gezeugt hat, hineingezeugt hat in die Familie Gottes. Oder in Römer 8, Vers 13. Da heißt es: Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wisst ihr, wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Die Sünde herrschte Zeit unseres Lebens in uns. Sie beherrschte uns, versklavte uns, verblendete uns, machte uns kaputt. Sie bestimmte unser Leben und wir liebten, was Gott hasste. Aber was ist das für ein Geist, der mächtig ist, die tiefste Dunkelheit zu erhellen, das Wesen und den Willen so dermaßen zu verändern, die fürchterlichste und schrecklichste Sünde zur Strecke zu bringen, zu töten in deinem und meinem Leben, der an dir und mir am Arbeiten ist, um Jesus hervorzubringen. Wisst ihr, was ist das für eine Kraft, die er besitzt? Durch den Geist die Handlungen des Leibes töten. Das war quasi ein Exkurs gerade über die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes. Seine verändernde Kraft bleibt aber nicht bei dir und mir. Bleibt nicht bei deinem und meinem persönlichen Leben stehen. Gott will Menschen retten. Er will Menschen mit seiner frohen Botschaft erreichen. Und so wie der Geist Gottes dich und mich aus der Komfortzone des Sündigens heraustreibt und sagt: Lass das sein, kämpf dagegen an, oh, wir überwinden das. Lass dich nicht einfach treiben und gehen. So treibt er uns auch aus unserer Komfortzone, aus unserem Mikrokosmos heraus, nämlich von deinem und meinem bescheidenen Kleinleben, und bringt dich auf die Straße, bringt dich zu den Menschen, um anderen zu begegnen. Das war der erste Punkt. Hoffnung, die bewegt, oder gegenwärtige Hoffnung, eine Person, und mit ihr kommt Kraft. Und wie sehen die Auswirkungen aus, die uns hier beschrieben werden? Die Auswirkungen zweitens des Heiligen Geistes, Mission. Jesus, er treibt sie hinaus aus ihrer Komfortzone, fordert sie heraus, weil er sie für etwas Größeres berufen hat. In Matthäus 28, da sind diese bekannten Verse: Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und so weiter. In dem sogenannten Missionsbefehl hat Jesus seinen Jüngern bereits zugerufen, die Welt zu missionieren, den Verlorenen die frohe Botschaft vom Kreuz zu predigen. Jesus hat sie damals berufen, er hat auch dich und mich heute berufen, genau dazu. Und merkt euch doch dies bitte: Jesus gleicht nicht einem Chef, der seine Mitarbeiter ohne Anleitung und ohne Werkzeug zu dem größten Bau der Welt treibt, sodass man dasteht und sich das anguckt und fragt: Wie soll ich das jetzt machen? Jesus hat gesagt, geht nun hin zu der ganzen Welt und predigt ihnen das Evangelium. Wo fange ich an? Wie mache ich das? Was? Eine größere Mission kann gar nicht gestellt werden. Jesus, er ist nicht so, dass er dich ohne Werkzeug, ohne Anleitung, ohne Hilfe dalässt. Nein, wozu Jesus beruft, dazu befähigt er auch. Und deswegen sagt er auch in Vers 8 in der Apostelgeschichte, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist oder auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. So ganz nach dem Motto, redet und schweiget nicht. Weil das geht dann gar nicht, wenn der Heilige Geist da ist. Wir haben eben ein wenig die Kraft des Geistes gesehen. Und hier verheißt Jesus den Heiligen Geist mit seiner Kraft in Bezug auf Evangelisation und Mission. Der Heilige Geist ist die gegenwärtige Hoffnung in der Mission, in der persönlichen Evangelisation. Wenn er kommt und in uns wirkt, ist die Folge oder die automatische Folge, das Resultat davon, du wirst von Jesus erzählen. Jesus will uns aber dadurch auch eins deutlich machen. Hört mir bitte gut zu. Das ist ganz wichtig bei Evangelisation. Er will das deutlich machen. Es ist nicht deine Kraft. Es ist nicht unsere Kraft. Nicht unsere Geschicklichkeit. Nicht unsere Schlagfertigkeit und Argumentationskunst in der Mission. Nein. Das ist es alles nicht. Es ist etwas anderes. Es ist der Geist. Und lass uns bei diesem Begriff Zeuge sein einmal kurz verharren und dann bauen wir später die Brücke zum Heiligen Geist zurück. Zeuge sein. Jesus, er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus sagt nicht, ihr werdet Überredenskünstler werden, wenn der Heilige Geist da ist. Er sagt nicht, ihr werdet die heftigsten Apologeten sein, also sprich Menschen, die in der Lage sind, den christlichen Glauben stark zu verteidigen, alle Fragen zu beantworten. Das sagt er alles nicht. Er sagt auch nicht, ihr werdet Gemeindegründer, Prediger, Pastoren, ausgebildete Theologen sein. Nein, ihr werdet meine Zeugen sein. Das sagt er. So einfach, so simpel. Zeuge sein. Wir alle bezeugen jeden Tag etwas. Wenn ich unentwegt und voller Begeisterung von einem Sportclub erzähle oder von einem Schauspieler, von einer Serie, von einem Musiker, einem Hobby, oder sonst etwas unentwegt und begeistert erzähle, damit bringe ich nichts anderes zum Ausdruck. Ich bezeuge diese Sache. Ich bekenne Farbe dazu. Hey, FC Bayern ist mein Club. Wir sind Erster. Kaiserslautern, dritte Liga oder wie? Ne? So ist es. Weißt du, ich stell mich zu etwas. Und ich rede ganz natürlich darüber. Das ist kein Krampf. Und die anderen, die bekommen das mit, ob sie wollen oder nicht, teilweise. Ne? Und wisst ihr, wenn ihr mich zum Beispiel auch fragen würdet, bezüglich meiner Nichten und Neffen, ne, da würde ich euch ganz stolz sagen, ey, ich bin 10-mal Onkel und ich habe die süßesten Kids. Und ich kann euch 1000 Bilder auf meinem Handy zeigen. Ich bezeuge meine Familie. Das ist Zeugnis abgeben, Zeugnis ablegen. Wir bezeugen immer etwas im Leben. Und die Person, die wir eigentlich am meisten lieben sollten, die wir am heftigsten feiern sollten, für die wir die größte Werbung machen sollten, von der wir begeistert sein sollten, die unser Ein und Alles sein sollte, das ist Jesus. Und dieser Jesus, den der Heilige Geist uns immer wieder vor Augen stellt, Gott sei Dank, bewegt uns, sodass wir sogar zu den Leuten gehen, zu denen wir sonst niemals gehen würden. Vers 8 wieder. Zeuge sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Manche Theologen sagen, dass an dieser Stelle Jesus die Gliederung auch für die Apostelgeschichte vorgibt. Das Kapitel 8 müsste es sein, dass hier das Handeln in Jerusalem sich abspielt. Dann geht es nach Judäa oder in dieser Zeit schon so langsam. Und dann kommt Samaria und Paulus, Pirstan, immer weiter vorwärts durch die ganze Erde. könnte man sagen, oder das Verständnis der damaligen Erde. Aber was meine ich damit zu Menschen, die, zu denen man vorher nicht gehen würde? Wo der Geist Gottes ist, da wird man hingetrieben zu Menschen, zu denen man vielleicht vorher keine Liebe hatte. Samaria. Samaria war ein Schandfleck. Es waren Ungläubige. Es waren Feinde. Mit denen wollte man nichts zu tun haben. Man wurde beleidigt als Samariter. Es war eine Beleidigung der damaligen Zeit. Und Jesus sagt, wisst ihr, meine Botschaft oder mein Geist, der wird euch dazu treiben, auch zu denen zu gehen, die von der Gesellschaft oder von euch eigentlich abgelehnt worden sind. Und ihr werdet Zeugen sein. Und lasst uns einmal zu Johannes 4 gehen. Wodurch wird dieses Zeugnis sichtbar? Und was diese Geschichte uns auch, ihr könnt ab Vers 28 da ausschlagen, Johannes 4. Jesus befindet sich hier in Samaria. Er hat es ihnen schon vorgelebt, könnte man sagen. Ihnen das vor oder beispielhaft vorgezeigt, was es heißt, zu lieben, für andere da zu sein, zu denen zu gehen, die eigentlich als Feinde angesehen werden. Zeugnis sein, das ist nicht viel. Es ist begeistert zu reden von dem, was man gesehen und gehört hat, erlebt hat. Und wisst ihr, da war eine samaritische Frau. Sie kam alleine zur Mittagsstunde. Und vielleicht kennt ihr die Serie Chosen, wo Jesus auch die Samariterin begegnet. Das ist eine christliche Serie, sehr zu empfehlen, nebenbei. Und Jesus begegnet dort der Samariterin und sie kommt zur Mittagsstunde, was ungewöhnlich war. Normalerweise kam man am Morgen, aber es deutet darauf hin, dass diese Frau nicht angesehen war, verstoßen war auch in der Stadt. Oder dass auf jeden Fall etwas im Argen bei ihr lag. Sie kam alleine und sie begegnet Jesus und sie hat eine lebensverändernde Begegnung mit ihm. Jesus, er zeigt ihr Leben auf. Er zeigt ihr, wer er ist. Dass er der Messias ist, von dem das Alte Testament spricht. Und das, wisst ihr, nur dieses bisschen genügt ihr, um ergriffen zu sein, um zu explodieren von Jesus. Nur dieses bisschen. Und was tut sie? Vers 28. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen. Also eigentlich ist sie gekommen, um Wasser zu holen. Aber sie lässt alles stehen und liegen, weil sie von Jesus begeistert ist. Von Jesus ergriffen ist. Sie lässt ihren Wasserkrug stehen und geht weg in die Stadt und sagt zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie ging aus der Stadt hinaus und kam zu ihm. Und dann heißt es weiter, Vers 34 oder 35 müsste es sein, ich habe nur die Stelle hier. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Sie bezeugte Jesus einfach. Sie teilte einfach mit, wer Jesus ist und was sie mit ihm erlebt hat. Sie ist begeistert von dieser Begegnung. Und wisst ihr, ich kenne das. Dass wenn da ein verliebtes Paar ist und der Mann seiner Freundin irgendwas Besonderes schenkt oder etwas vorbereitet, diese das unbedingt ihren Freundinnen erzählen muss. Oder am besten der Familie und allen, weil sie so glücklich ist. Aber spätestens beim Antrag, wenn da sowas richtig Krasses aufgezogen wird von ihrem Bräutigam, wenn da dieser Antrag kommt, boah, das erfährt jeder. Na? Wir gehen jetzt auf der Hochzeit quasi zu und du glaubst nicht, was er sich ausgedacht hat. Ist ja am Kreuz hat in gewisser Art und Weise Jesus dir und mir so einen Antrag gestellt. Viel besser, viel tiefgründiger, wo viel mehr Liebe hintersteckt, wo viel größeres Opfer hintersteckt. Ein Liebesbeweis hat er erbracht, der es wert ist, allen erzählt zu werden. Jesus zu bezeugen, braucht keine Ausbildung, keine Rhetorikschule, keine ausgeschmückten Sätze. Es bedarf einfach des authentischen Bezeugens, des begeistert Redens von Jesus. Ihn zu bezeugen, was er für dich und mich dort am Kreuz getan hat. als er unsere Schuld trug und rief, es ist vollbracht. Jesus hat alles für mich vollbracht. Ihn zu bezeugen, was er heute an mir und in mir tut. Einfach zu erzählen, das ist mein Jesus. Und wisst ihr, wir setzen uns häufig unter Druck, indem wir meinen, ich muss jetzt Zeugnis sein. Und ich darf es nicht vermasseln. Und was mache ich, wenn der mir da Fragen um die Ohren wirft und ich kann ihn nicht beantworten? Wir dürfen und sollen uns von dem Heiligen Geist füllen lassen, uns auf ihn verlassen, zu Gott beten, dass er uns mit seinem Geist füllt und uns Kraft gibt in diesen Gesprächen. Und übrigens ist es auch keine Schande, keine Antwort zu haben. Dann sagst du einfach, hey, sorry, ich kann dir das jetzt nicht beantworten, aber ich werde mich damit beschäftigen. Dann gehst du nach Hause und überlegst, Herr, wie kann man diese Frage beantworten? Und dann kommst du wieder und zeigst ihm dadurch auch deine Liebe und deinen Respekt, dass du ihn ernst nimmst, seine Fragen ernst nimmst, dass du etwas für ihn übrig hast, für dein Gegenüber. Aber ansonsten verlass dich auf den Heiligen Geist in solchen Situationen. Wisst ihr, in Markus 13, Vers 11 heißt es, und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was irgend euch in jeder Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Der Heilige Geist erinnert uns an das Wort Gottes, das wir zu uns genommen haben. Er bringt Verse ins Rennen, an die wir schon aufgehört haben zu denken. Wisst ihr, ich erinnere mich an Leon, mit dem ich in der Stadt geredet habe, der so vorüberging und mir da so ein paar Sachen um die Ohren geworfen hat. Da habe ich einfach keck hinterher ein paar Sachen geworfen. Und dann blieb er stehen und war ganz verwundert. Und dann kam er zurück und wir fingen an zu reden. Und da waren zwei Momente, wo ich selber einfach nur begeistert war. Weißt du, ich rede mit dem über das Evangelium. Und dann kommt er da mit irgendwelchen Ausreden, versucht auszuweichen. Und ich wollte ihm das Evangelium erklären, nicht bloß Fragen beantworten. Und er weicht aus. Und ich sage, Herr, hilf mir, hilf mir. Und dann, bam, er kommt einfach, Lukas 12 müsste es gewesen sein, perfekt zu seinen ganzen Ausweichern. Und er guckt mich an. Und ich glaube, da habe ich ihn auch einfach nur verwundert angeguckt. So, ach du meine Güte, wie die Faust aufs Auge. Und bam, war ich bei Evangelium. Und hat es nochmal probiert auszuweichen und so, her. Und bam, da war wieder eine Bibelstelle. Und so ist der Geist, wenn wir uns auf ihn verlassen. Dein und mein Job ist nicht, Menschen zu bekehren. Das ist der Job des Heiligen Geistes, wie Jesus auch in Johannes 16 8 sagt, wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Er ist derjenige, der die Welt, die Menschen bewegt, sie herausfordert, ihnen ihre falsche Gerechtigkeit vorhält, ihnen ihre Sünde vor Augen stellt und ihnen Jesus als Retter zeigt. Dein und mein Job ist es, von Jesus zu erzählen. Dadurch wirkt der Heilige Geist an diesen Menschen. Oder dass wir erzählen, was wir für einen Retter haben. Und dass in ihm wirklich Erlösung zu finden ist. Dazu brauchen wir aber den Heiligen Geist. Und unser Problem könnte man auch folgendermaßen vielleicht so ein bisschen beschreiben. Also wir wissen, dass der Heilige Geist ist. Und oh, wie viele Stellen reden davon, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Aber wir gleichen in gewisser Art und Weise Asterix und Obelix, könnte man sagen. Dem gallischen Dorf. Was machte dieses Dorf so besonders? Miraculix, ne? Mit seinem Zaubertrank. Solange der nicht da war, lief bei denen gar nichts, wenn die Feinde kamen. Die wurden verprügelt, die wurden gefangen genommen von den Römern, die hatten keine Chance. Ohne Miraculix und seinen Zaubertrank. Keine Chance. Und dann kam Miraculix und auf einmal war Bam, Power. Ihr wisst, was da passiert ist mit den Römern, ne? Ihr kennt die Comics oder vielleicht die Filme davon. Die Römer waren nicht dieselben, nachdem sie gekommen waren. Und bei uns ist es ähnlich. Wisst ihr, wir leben einfach unser Leben in unserer Blase, begegnen dann Menschen, die Jesus nicht kennen, und wissen dann überhaupt nicht, was wir machen sollen und werden komisch angeguckt und warum seid ihr so? und versuchen das Ganze aus eigener Kraft. Versuchen das Ganze aus uns selbst. Aber da, wo dann der Zaubertrank ins Spiel kam bei den Galliern, da ging es ab. Und ich will nicht den Heiligen Geist mit einem billigen Zaubertrank vergleichen, weil er viel mehr als das ist. Aber das als Illustration benutzen. Wo der Heilige Geist kommt, da ist Power, da ist Kraft. Und damit dürfen wir rechnen, sollen uns ihm zur Verfügung stellen, oh, und dann kann es abgehen. Und lass uns ein paar Beispiele anschauen, wo diese Kraft entfaltet wird. Nur zwei etwas größere Texte. 1. Thessalonicher 1, Abvers 5, da könnt ihr einmal hingehen. Und ich bringe den Zusammenhang aus Apostelgeschichte 17. Paulus, Silvanus und Timotheus sind unterwegs nach Thessalonich. Dort ist noch keine Christenheit vorhanden. Götzenkult vorhanden. Prostitution war auch da. Und vieles mehr, was das sündige Leben der damaligen Menschen ausgemacht hat. Und da kommen drei Männer in eine riesige Stadt. Und da sagt Paulus Folgendes, ganz wichtig, Vers 5. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisst, was wir unter euch waren, um euretwillen. Und ich will nur einmal kurz den Fokus auf, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist. Sie kamen und sie predigten und der Geist war dort und wirkte mächtig. Und worin offenbarte sich diese große Kraft? 8-10. Worin offenbarte sich diese große Kraft des Geistes und der Predigt dann? Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an jeden Ort euer Glaube an Gott ausgebreitet worden. Sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten. Bis hier erstmal. Das Evangelium kommt und es verändert diese Menschen, dass sie anfangen, diese Botschaft rauszubringen. Paulus, wisst ihr, ihr könnt euch das vorstellen, Paulus, der ist unterwegs, der kommt da in den Ort und sagt, Leute, ich wollte euch was von Jesus erzählen und die sagen, kennen wir schon. Da waren schon vor dir welche. Und du, kommst in den nächsten Ort, genau dasselbe. Wisst ihr, er hat an einem Ort das Evangelium gepredigt und der Geist bringt Menschen zum Glauben und diese werden direkt entfacht für diese Botschaft von Jesus. Und dann heißt es weiter, worin bestand diese Veränderung, die der Geist in ihnen bewirkt hat, neben dem, dass sie rausgehen und das Evangelium predigen? Welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Also nicht nur, dass sie dazu getrieben worden sind durch den Geist, das Evangelium zu predigen, nein, der Geist, der war es auch, der sie befreit hat von ihrem alten Leben. Befreit hat von den Götzen, befreit hat von der sündigen Welt, so könnte man sagen, in der sie drin steckten. Und der ihnen jetzt etwas anderes vor Augen stellte, Jesus. Der uns errettet von dem kommenden Zorn, diesen erwarten sie. Und das wird für später nochmal wichtig. Der Heilige Geist, er bringt uns dazu, Jesus zu erwarten. Das ist auch eine treibende Kraft in der Mission, aber da kommen wir gleich hin. Und dann schauen wir uns einmal 1. Korinther 2, Abvers 3 an. Apostelgeschichte 18, der Background kurz. Da ist eine Stadt Korinth und ihr kennt das wahrscheinlich, so ein bisschen zumindest von Korinth. Korinth war eine große, sehr große Handelsstadt, da waren auch wieder verschiedenste Götterkulte, da waren aber auch Philosophenschulen und solche Weisheitsgurus, könnte man sagen. Oh, die haben so vornehm geredet und so spitzfindig ihre Sachen ausformuliert. Und da kommt jetzt Paulus. Und da möchte ich jetzt auch auf den Vers 3 eine Gewichtung legen. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in Zittern. Du fürchtest dich, du hast Angst, Leuten von Jesus zu erzählen. das Evangelium weiterzugeben. Paulus hat es auch. Und Paulus, dem war das bewusst. Aber guck mal, worauf er seine Hoffnung legt. Nicht auf mich. Paulus schaut nicht auf sich. Er sagt nämlich, und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, so wie die ganzen Fritzen das damals in der Stadt probiert haben, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe. Versteht ihr? Paulus, er war sich seiner Schwachheit bewusst, aber er wusste, oh, da ist der Heilige Geist. Und der kann mehr tun, als wir erdenken können. Und was tat Gott in Korinth? Oh, er rettete Menschen durch diesen schwachen und zittrigen Paulus. Und zwar viele, eine große Menge. Das kann der erleben, der durch den Heiligen Geist lebt, der sich Tag und Tag von ihm füllen lässt, der sich seiner Abhängigkeit bewusst ist. Wisst ihr, mit dieser Perspektive an dem Reich Gottes, durch die Kraft Gottes, die er selbst, also die Gott selbst darreicht, mitarbeiten zu dürfen, ey, das ist doch viel besser und größer, als an unserem kleinen Reich zu bauen. Gott hat Größeres im Sinn, als nur dein und mein kleines Leben. Er will uns hinausbringen und uns an diesem großen Projekt teilhaben lassen. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Zukünftige Hoffnung. Und nachdem der Herr Jesus Christus ihnen den Heiligen Geist versprochen hatte, der bald kommen sollte, was passiert da? Er fährt auf in den Himmel. Wir bewegen uns jetzt in den Versen 9 bis 11, im letzten Part. Jesus, sein Dasein auf der Erde, war zu einem Ende gekommen. Er hat sein Ziel zunächst erfüllt, seine Mission siegreich abgeschlossen. Er fährt es in den Himmel auf. Und ich möchte zwei Sachen abschließen, oder zwei letzte Punkte quasi hier einbringen. Was das einmal heißt, dass Jesus aufgefahren ist und was das mit uns machen soll. Markus 16, Vers 19. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zu Rechten Gottes. Er bringt dadurch zum Ausdruck, indem er sich hinsetzt, das Werk ist abgeschlossen. Er ist zum Ende gekommen mit seinem Erlösungswerk, könnte man sagen. Hebräer 10, 12 bis 13. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Er sitzt und er wird eines Tages seine Herrschaft sichtbar antreten. Er wird sein Reich hier auf der Erde auch aufrichten. Seine Feinde werden unter seinen Füßen begraben werden. Ein Ausdruck seiner Macht. Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er auch die völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Das soll dich und mich ermutigen, wisst ihr, die wir straucheln und auch Probleme haben oder in unseren Problemen untergehen und dadurch das Thema Mission, persönliche Evangelisation aus den Augen verloren haben. Sei nicht verzagt, sei nicht mutlos, Jesus betet für dich. Weil er immer lebt, um sich für dich zu verwenden. Römer 8 sagt das auch übrigens und noch andere Stellen, aber das soll uns trösten, das soll uns wieder aufstehen lassen und das soll uns auch auf sein Wiederkommen einstimmen. Was sind die Folgen davon, dass Jesus wiederkommen wird? Wir könnten das so zusammenfassen, für den, der Jesus nicht kennt. Und wenn du Jesus nicht kennst und heute hier sitzt, wenn Jesus wiederkommt, wird er Gericht halten. Er kommt, um zu verdammen, um Gerechtigkeit einzufordern, um seinen Zorn auszugießen, seine Herrschaft zu demonstrieren, seinen Namen zu verherrlichen. Das wird er machen mit denen, die nicht glauben. Aber bis dahin hält er dir seine gnädige Hand. Bis dahin sagt er, kehre um und finde neues Leben in meinem Sohn Jesus Christus. Und erlebe die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben, der dich frei macht von deiner Sünde, der dich befreit zu einem neuen Leben. Das kannst du erleben, wenn du zu Jesus kommst. Und die andere Sache, die wir berücksichtigen müssen, für uns, die wir gläubig sind, was macht das, wenn Jesus, oder was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Hebräer 9, 27. Und ebenso wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die ihn erwarten. Ohne Sünde. Ohne Sünde wird er ihnen erscheinen zur Errettung. Und er wird seine Engel aussenden, sagt Matthäus 24, mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her. Oder 1. Thessalonicher 4. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen errückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen, als wenn Jesus wiederkommt. Und was ist die Schönheit hieran? Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Paulus sagte am Ende seines Lebens, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Ihr Lieben, zwei Sachen, die Jesus hier deutlich macht, durch diesen Text. Der Heilige Geist, er ist die eine gegenwärtige Hoffnung für uns, den wir so nötig haben, um im Hier und Jetzt voranzugehen, das Evangelium zu predigen. Und das Bewusstsein, dass Jesus wiederkommt, ist der andere treibende Motor. Ich will meinem Nächsten doch sagen, dass Jesus wiederkommt, dass er nicht gerichtet wird, dass er nicht gerichtet werden braucht, sondern dass er Vergebung und ewiges Leben in ihm finden kann. Und gleichzeitig will ich mit diesem Bewusstsein leben und mich freuen und bewusst in den Dienst dieses Königs stellen, den ich erwarte. Eine unglaubliche Geschichte begann in diesem Kapitel, Hoffnung, die bewegt. Wo der Geist unsere unruhigen Herzen in Jesus zur Ruhe bringt, die Kraft des Geistes uns zu den Verlorenen treibt, wo die Wiederkunft Jesu uns eine ewige Zukunft sichert und uns anspornt, andere zu dieser einzuladen. Mögen wir Zeugen sein durch die Kraft des Heiligen Geistes und nicht aus uns selbst. Und mögen wir Jesus erwarten, den wir doch so lieben. Amen. Soll ich noch beten? Ja, okay, komm, wir beten noch einmal zum Abschluss. Unser Vater, wir kommen vor dich und du siehst diese schwachen Worte, Herr, und du vermagst sie zu gebrauchen, um Veränderungen zu bewirken bei jedem Einzelnen von uns, um Leben zu spenden, um uns anzuspornen, Zeugen zu sein. Hilf uns, wir brauchen dich. Hilf uns, dich vor Augen zu halten. Hilf uns, jeden Tag uns in unserer Schwachheit auf dich und deinen Geist zu werfen. Hilf uns, in der Kraft des Geistes zu leben. Gib uns Augen, die den Nächsten sehen. Befreie uns von unseren falschen Vorstellungen, unseren falschen Annahmen, unserem bequemlichen Leben. Und tu das, wozu du deinen Geist ausgesendet hast. Kraftvoll, mächtig, durch uns, in uns, an anderen zu wirken. In Jesu Namen. Amen.